Ja, herzlich willkommen, guten Morgen. Die letzte Vorlesung vor der Weihnachtspause. Es geht um Vektorgrafik und damit sozusagen nochmal um Dokumentformat, das Sie sozusagen ja zu einem gewissen Grad lernen müssen, das ein bisschen ähnlich ist auch wie HTML. Also Sie sehen, im Mittelpunkt der Vorlesung steht eben die Vektorgrafik mit SVG. Das SVG ist eben, wie gesagt, eine Sprache, die dann auch durchaus klausurrelevanter Stoff ist, so wie HTML und andere Sachen, die wir gemacht haben, auch. Eingebettet ist das Ganze in so ein bisschen allgemeine Information, was Vektorgrafik überhaupt ist. Und ich werde versuchen, ein klein wenig auch noch über 3D-Computergrafik zu erzählen. In der letzten Version dieser Vorlesung, als die noch vierstündig war statt dreistündig, habe ich ein bisschen mehr über 3D-Computergrafik gemacht. Sie verlieren das aber nicht wirklich, das Thema, weil es gibt eine Pflichtveranstaltung Computergrafik, die später in Ihrem Stundenplan drinsteht. Und dort haben Sie natürlich auch eine Einführung in 3D-Computergrafik. Ja, fangen wir mal ganz elementar mit den Basisbegriffen an. Dieses Buch vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, ist wirklich für, sagen wir, fürs Nachschlagen. Im Fall, wenn man es ganz genau wissen will, Sie finden sehr viel Information im Web darüber. Vielleicht auch noch von der Gliederung her ein kleiner Hinweis. In der Gliederung, die ich Ihnen zuerst mal gezeigt habe, waren Kapitel 8 und 9 vertauscht. Ich habe mich jetzt entschieden, die Vektorgrafik nach vorne zu ziehen, dass wir vor Weihnachten sozusagen mit allen diesen Grafik- und Mediendokumentformaten durch sind und danach sozusagen mehr webbasierte Sachen kommen im neuen Jahr. Damit haben wir einen schönen Schnitt. Und die Titel sind auch ein klein wenig angepasst. Aber das ist bloß für den Fall, dass Sie mal nachschlagen und sich wundern, warum das jetzt anders heißt. Ja, wie ist das mit Grafik im Web, ganz allgemein? Wir haben bis jetzt viele Bilder angeschaut, die Bitmap-basiert waren. Das heißt, auf der Basis ganz vieler Punkte sozusagen versucht haben, wie bei einem Druckbild sozusagen einen gesamten Bildeindruck zu erzeugen. Wir haben uns angeschaut, die Dateien sind riesig groß. Wir können sie komprimieren, wir können sie verlustbehaftet komprimieren, was zwar einerseits schön ist für den Speicherplatz, andererseits aber eben auch Informationen wieder kaputt macht. Und insbesondere, wenn Sie sich entschieden haben, Sie wollen die Datei in einer bestimmten Größe haben, dann müssen Sie meistens eben wirklich Informationen zerstören. Sie müssen die Auflösung zum Beispiel runterfahren, Sie müssen Verluste in Kauf nehmen. Sie können das nachher nicht wieder rückgängig machen und sagen, ich will es jetzt doch wieder größer haben. Ansonsten haben diese Bilder halt eine ganze Menge so statische Eigenschaften. Das heißt, Sie können die nicht in Bewegung setzen sozusagen, die Bildelemente jetzt irgendwie austauschen, nehmen, sich bewegen lassen, animieren. Funktioniert alles nicht, das einfach wie ein Foto ist. Und das Ganze ist natürlich eine spezielle Art von Grafik nur. Und Sie haben vermutlich an vielen Stellen schon die zweite Möglichkeit getroffen, wie man Bilder sozusagen erzeugen kann, nämlich mit Vektorgrafik, das genau diese Nachteile sozusagen wieder aufhebt. Sie haben die Möglichkeit, die Auflösung beliebig zu verändern. Sie haben die Möglichkeit, Animationen einzubauen. Sie haben allerdings natürlich nicht die Möglichkeit, eine Szenerie der realen Welt sozusagen aufzunehmen und in eine Vektorgrafik zu verwandeln ohne weiteres. In bestimmten Fällen geht das zu einem gewissen Grad, indem man das nachzeichnet oder automatisch nachzeichnen lässt, aber letztlich ist Vektorgrafik immer eine Zeichnung und kein Foto sozusagen. Das heißt, das Bild wird beschrieben durch grafische Objekte, die auf einer Zeichenfläche angeordnet sind, und das Ganze kommt im Prinzip so aus dem Bereich technisches Zeichnen. Also wer sich damit mal befasst hat, das ist sehr ähnlich dazu, was man beim Konstruieren macht, beim technischen Zeichnen. Dafür eignet es sich natürlich auch besonders gut, für technische Zeichnungen, auch für Illustrationen verschiedener Art. Sehr beliebt ist es für Logos, Icons, Dinge, die meistens aus einfachen grafischen Elementen bestehen und in verschiedenen Größen, zum Beispiel für einen Briefkopf bis hin zum großen Wandschmuck oder so, entstehen müssen. Da ist Vektorgrafik aufgrund der Skalierbarkeit in beliebige große und kleine Varianten besonders angenehm. Ja, ich habe gesagt, die grafischen Elemente sind in der Datei drin. Das bedeutet aber, dass wir sozusagen nicht direkt die Information haben, die wir jetzt auf der Anzeigefläche brauchen, damit unser Auge was aufnehmen kann. Es gibt also noch einen Schritt dazwischen, in dem wir die Information, welches Element ist da, da ist zum Beispiel ein Rechteck an irgendeiner bestimmten Position, wie wir das tatsächlich umrechnen in Informationen auf der Zeichenfläche, dass bestimmte Pixel eben rot gefärbt sind in einem rechteckigen Bereich. Und diesen Prozess nennt man Rendering. Das ist ein ganz allgemeines Wort, haben wir, glaube ich, an anderen Stellen auch schon getroffen. Also man kann zum Beispiel bei so einem Sounderzeuger, MIDI haben wir ja angeschaut und angehört, kann man auch von Audio Rendering reden, war auch eine Aufzeichnung sozusagen von einer Vorschrift, was jetzt eigentlich gespielt werden soll, dann in Audioausgabe umgerechnet wird. Und darum steht es dort auch so ganz allgemein und nicht bloß auf Bilder bezogen. Also irgendwelche Informationen werden sozusagen so aufbereitet, dass der Mensch sie aufnehmen kann. Und bei 2D-Grafik heißt das ganz einfach, ich nehme die Ansammlung von Formen, Bildern, Text, was auch immer da auf meiner, in meiner Vektorgrafik drinsteht und berechne quasi die Pixelbelegung für die Ausgabe aus. Das heißt, das, was letztlich angezeigt wird, ist natürlich schon wieder ein Pixelbild, aber das wird errechnet aus der Vektorgrafik. Ja, ein paar Begriffe dazu. Also dieses Programm, das das tut, nennt man manchmal eine Rendering Engine. Und was ich schon benutzt habe, gerade ist diese Zeichenfläche, auf der wir wirklich sozusagen die Bilder anschauen dann am Ende. Und die Grafikprimitive sind eben die Formen und unter Umständen auch Text. Ja, so ein primitives Grafikobjekt, das kann natürlich erstens mal von verschiedener Art sein, also zum Beispiel Text oder eine Form. Aber auch wenn Sie die Formen anschauen, dann gibt es da wieder verschiedene Varianten, also Shapes natürlich. Also wenn Sie jetzt ein Rechteck haben, dann muss man dem wissen, wie groß ist es, wo liegen seine Ecken. Also sozusagen Detailinformationen noch, die dazugehören. Bei einem Kreis müssen Sie natürlich wieder andere Informationen dazugeben, Mittelpunkt und einen Radius zum Beispiel. Das heißt, es hängt von der einzelnen Grafikform schon ein bisschen ab, was Sie an Zusatzinformationen brauchen. Und dann gibt es, wie gesagt, Texte und Bilder. Also Text ist halt einfach ja, Text. Da müssen Sie höchstens wissen, in welcher Schrift der dargestellt ist, in welcher Größe und vor allem, was der Inhalt ist. Bild ist vielleicht ein bisschen verwirrend beim Thema Vektorgrafik, aber es besteht die Möglichkeit, Pixelgrafik sozusagen in Vektorgrafik einzubetten. Sie können einfach ein Stückchen, ein Bild, wie sozusagen ein Bild in der Wohnung an die Wand hängen, können Sie das in diese Zeichenfläche mit einbetten und dort hinhängen. Es gibt eine Sache, wo man es sehr gerne macht, wenn man Oberflächenstrukturen zum Beispiel beschreiben will von irgendeinem Objekt, ein Füllmuster für ein Objekt, spricht man dann von Texturen und die gibt man normalerweise als Pixelbilder vor. Häufig als ganz kleine Pixelbilder, die sich dann oft wiederholen und wie so ein Stoffmuster quasi dann die Füllung ergeben. Also das sind die drei elementaren Dinge, die wir haben, Form, Text und Bild. Aber trotzdem, auch wenn Sie das wissen, was Formen, Text und Bild sozusagen an Parametern mit sich bringen, gibt es noch eine ganze Reihe weitere Zusatzinformationen, die beim Rendering benutzt werden. Also insbesondere, wenn Sie jetzt eben ein Rechteck angeben, dann ist die Frage der Füllung, die steht nicht bei dem Rechteck mit dabei, sondern die wird extra sozusagen nochmal zusätzlich festgelegt, das nennt man das Paint auch auf Englisch. Und meistens funktioniert das so, wenn Sie eine Füllung festlegen, bei den meisten Grafikprogrammen und Grafikformaten, wenn Sie einmal eine Füllung festlegen und dann verschiedene Objekte hintereinander zeichnen lassen, dann kriegen die alle die gleiche Füllung. Der Strich, der Stroke, das ist die Frage, wie dick sind die Linien, sind die gestrichelt? Sie können bei den Sachen durchaus an so einfache Zeichenprogramme denken, die Sie bestimmt alle kennen. Ja, auch das Zeichnen von irgendwelchen Grafiken in PowerPoint zum Beispiel funktioniert ja genauso, Programm, das jetzt gerade läuft. Dort müssen Sie auch festlegen, was ist die Füllfarbe für Rechtecke, was ist der Strich zum Beispiel. Über Schrift ist klar, ne? Schriftart, Schriftschnitt. Was interessanter ist, ist, dass Sie so ein Objekt verschieben können und auch verformen. Sie können es drehen und Sie können es dehnen und das sind Transformationen, die mit dem Objekt passieren. Werden wir uns auch nochmal kurz anschauen. Aber da steckt in der Computergrafik auch eine ganze Menge Theorie noch dahinter. Dann können Sie natürlich beim Zeichnen oder beim Malen sich entscheiden, ob Sie über das drüber malen, was auf der Fläche da ist. Das heißt, wenn Sie ein Rechteck haben, Sie legen ein zweites drauf. Ist die Frage, überschreibt es das Vorhandene oder schaut es drunter durch zum Beispiel, was da ist. Oder kommt womöglich das unten liegende nach oben sozusagen und Sie schieben Ihr neues Bild quasi drunter. Das heißt, es ist die Frage, wie kombinieren wir einfach überlagernde Bildteile? Das nennt man Compositing und das ist auch eine eigene, ziemlich komplexe Theorie eigentlich, die Compositing Rules für Computergrafik. Dann zeigen Sie Bilder oft nicht in der Größe sozusagen oder in der Detailmenge an, die zur Verfügung steht, sondern Sie zeigen nur einen Ausschnitt, insbesondere wenn Sie die Möglichkeit haben, irgendwie sich zu bewegen mit Scrollbars oder so, dass Sie bloß einen Ausschnitt anzeigen. Denken Sie an Landkarten zum Beispiel, wo man oft bloß einen Ausschnitt sieht und sich dann, ja, so wie bei Google Maps oder so, weiter bewegt. Da hat man immer nur einen Ausschnitt, den man anzeigt, und da spricht man von Clipping, dem Zuschneiden dieses Ausschnitts. Und dann gibt es noch Techniken zur Darstellungsoptimierung, die wir uns gleich nochmal ein Stück genauer anschauen werden. Das Ganze kann man so ein bisschen in eine Reihenfolge bringen, und das ist was, das in Computergrafik Techniken eigentlich immer wieder auftaucht, bei der 3D-Computergrafik genauso. Es gibt eine Folge von Schritten, die gemacht werden, um was anzuzeigen. Und da spricht man von der sogenannten Pipeline, Rendering Pipeline. Sie sehen, ganz hinten kommt die Ausgabe und vorne kommen die grafischen Elemente rein. Und je nachdem, wenn Sie eine Form haben, die gezeichnet wird, dann spielt bei der die Stroke-Information eine Rolle, die wird einbezogen, bei Text zum Beispiel die Font-Information. Transformiert, an eine andere Stelle geschoben, vergrößert oder so wird alles. Dann wird die Rasterdarstellung ausgerechnet und anschließend können Sie es quasi zuschneiden auf den Teil, den Sie anzeigen wollen. Wobei es hier wieder Optimierungen gibt, dass man nur für den ausgeschnittenen Teil rechnet. Das ist bei 2D-Grafik in der Regel nicht wirklich interessant, bei 3D durchaus. Und als letztes wird dann das Compositing gemacht, das ist mit dem Hintergrund sozusagen verrechnet. Wobei es da noch zwei verschiedene Schritte gibt. Bei Bildern brauchen Sie nichts mehr extra machen. Ansonsten müssen Sie natürlich sozusagen wirklich einen Anzeigeschritt noch machen, indem das sozusagen wirklich auf die Zeichenfläche bewegt wird. Ja, ich habe schon gesagt, es gibt Rendering-Hints. Das klingt so ein bisschen komisch, also Hinweise. Und da kommt ein Begriff ins Spiel, der bei Grafik eigentlich immer wieder auftaucht und auch ganz am Anfang der Vorlesung ja schon eine Rolle gespielt hat, als Sie sich über Gedanken gemacht haben über Auflösung, über Abtastraten. Dann haben wir gesagt, wenn die Abtastrate nicht ausreicht, dann haben wir sogenannte Aliase. Wir haben irgendwelche Dinge, bei Ton kann man sich es am besten vorstellen, irgendwelche Frequenzen, die im Original nicht da waren. Und das Gleiche haben Sie bei Bildern natürlich auch. Das heißt, wenn Sie schlechte Auflösung haben, das heißt, wenn Ihre Zeichenfläche sozusagen zu grob gerastert ist, um diese Strukturen wiederzugeben, die Sie jetzt eigentlich wiedergeben wollen. Sie wollen also einen Kreisbogen wiedergeben, haben aber bloß ziemlich wenige und grobe Pixel zur Verfügung, auf die das gerendert werden soll. Dann entstehen solche Dinge wie Treppeneffekte oder auch verschwundene Öffnungen. Das habe ich auch schon mal ein bisschen diskutiert beim Thema Schrift zum Beispiel. Wenn man Schrift sehr stark verkleinert, da gibt es diese berühmte Rastertragödie, dass Buchstaben ihre charakteristischen Eigenschaften verlieren. Das Ganze ist also im Prinzip Abtasttheorem, was wir hier haben. Die Technik, die man anwenden kann bei Bildern, um sozusagen zu verhindern, dass diese zum Beispiel Treppeneffekte wirklich richtig störend werden, die nennt sich Anti-Aliasing und die können Sie in der Regel einschalten bei Anzeigeprogrammen, ob das benutzt wird oder nicht. Im Prinzip ist die Idee, ja, ich zeige am besten gleich das Bild her, die Kanten zu glätten. Ja, wenn Sie das rechte Bild anschauen, das ist mit Anti-Aliasing dargestellt, das linke ohne Anti-Aliasing. Bei dem linken sehen Sie einfach, das ist so stark rausvergrößert, dass der Effekt halt auftritt, dass die Pixel eben zu richtigen Treppen führen. Bei dem rechten sieht man, dass es wesentlich glatter wirkt, viel mehr den Effekt einer Rundung hat, allerdings auch verschwommen wirkt. Und was passiert ist, dass man eben an diesen Rändern nicht bloß einen scharfen Unterschied zwischen Gelb und Weiß in dem Fall macht, sondern dass es hier verschiedene Gelbtöne sozusagen gibt. Am deutlichsten merkt man es vielleicht dort oben, da gibt es also das richtige massive Farbe des Kreises, dann gibt es ein Dunkelgelb, dann gibt es ein mittleres Gelb und dann gibt es noch ein ganz helles Gelb, das fast schon weiß ist. Und entlang der Ränder werden wird das sozusagen so ein bisschen ausgefranst. Das werden also nicht wirklich die ganz scharfen Übergänge gemacht, sondern mit diesen Mischtönen hier sozusagen versucht, die Kante ein bisschen abzuglätten. Also Sie haben hier sozusagen noch die harten Stufen und außen um die Stufen rum sozusagen noch eine Schicht von Pixeln, die nur halb eingefärbt sind und die Ihnen sozusagen insgesamt den Glättungseffekt geben. Das kann man mit Alpha-Kanal natürlich auch machen, statt mit helleren Tönen, was den Vorteil hat, dass den Hintergrund sozusagen wirklich schön einbezieht. Also Sie können dann, wenn dahinter, was weiß ich, ein roter Hintergrund jetzt wäre, dann würden Sie natürlich da eben die Mischtöne zu dem Rot haben an den Rändern. Ja, das ist eine Technik, die muss man einfach kennen, diesen Effekt, haben Sie bestimmt auch schon öfters gesehen. Das hat Vor- und Nachteile natürlich. Also wenn Sie eine Grafik treffen, die so mit Anti-Aliasing behandelt ist und Sie wollen sie als Pixelgrafik nachher wieder weiter bearbeiten und dann das Objekt hier auswählen, dann haben Sie Ärger mit dem Anti-Aliasing, weil das natürlich die genauen Kanten kaputt macht. Normalerweise, wenn ich jetzt Pixelgrafik habe und mit Photoshop oder so versuche, so ein Objekt zu markieren, dann kann ich einfach entlang, gibt es zum Beispiel Zauberstab ist so eine Technik in Photoshop, entlang einer Farbfläche sozusagen sagen, alles was gelb ist, nehme ich jetzt und ziehe es raus. Das müssen Sie irgendwie schauen, weil mit dem Gelb kriegen Sie nicht das ganze Objekt, weil so ein bisschen was vom Rand noch in anderen Farben ist, in dem sozusagen Halbgelb. Aber das Problem haben Sie eben nur, wenn Sie es wirklich in Pixelgrafik verwandeln und dann weiter bearbeiten. Solange Sie jetzt hier einfach in der Vektorgrafik bleiben, ist das überhaupt kein Problem. Da macht das Anzeigeinstrument, sozusagen das Anzeigeprogramm, macht das Anti-Aliasing oder nicht, je nachdem wie Sie es einstellen oder wie das halt auch programmiert ist. Ja, jetzt aber wirklich mal so, dass wir zeichnen können. Dazu braucht man zuerst mal eine Information darüber, wie geben wir unsere Objekte denn überhaupt an? Das ist ganz logisch, dass wir mit Koordinatensystemen arbeiten, mit XY-Koordinaten. Das Seltsame ist, dass die Y-Koordinaten nach unten gehen in der Regel bei 2D-Computergrafik. Das muss man sich einfach daran gewöhnen. Das ist natürlich ganz praktisch fürs Anzeigen. Das heißt, Sie haben so eine Situation. Wenn Sie jetzt ein Rechteck hier platzieren wollen, an dieser Stelle 60 Pixel von oben, 150 von links, 300 Pixel breit, 200 Pixel hoch, dann sehen Sie auch schon hier ein Element sozusagen aus der Sprache, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. Das ist eigentlich sehr logisch. Sie sagen, das ist ein Rechteck, Rectangle, X-Koordinate 150, also 150 nach rechts, Y gleich 60, also 60 nach unten, ja, und Breite und Höhe halt wie gesagt. Also das Interessante ist vor allem, woran man denken muss, ist, dass das Y gleich 60 eben anders ist, als man es normal in der Mathematik so gewöhnt war. Außerdem werden wir jetzt über Compositing uns weiter keine Gedanken machen. Wenn wir nichts tun, sozusagen auch in der Sprache, die wir jetzt dann anschauen, dem SVG, werden einfach neue Elemente auf die vorhandenen draufgezeichnet. Also sie überlagern einfach die vorhandenen. Aber da kann man natürlich mit verschiedenen Compositing-Regeln arbeiten. Das lassen wir im Moment mal weg. Ja, also SVG, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist die Sprache, die uns wirklich interessiert. An der kann man Vektorgrafik studieren. Das ist bei Weitem nicht das einzige Vektorgrafikformat. Das hat den großen Vorteil, dass es in der Syntax praktisch funktioniert wie HTML. Da brauchen Sie nicht viel dazulernen. Und dass es eben internationaler offener Standard ist. Es gibt sehr viele Vektorgrafikformate, die herstellerspezifisch sind. Und in vielen Produkten steckt Vektorgrafik drin. Also wenn Sie ein populäres Produkt zum Beispiel anschauen, ist jetzt Adobe, vor allem Acromedia Flash. Das ist im Prinzip eine Vektorgrafik-Animationsumgebung. Die hat natürlich ihr eigenes Vektorgrafikformat. Und viele der Zeichenprogramme zum Beispiel haben ihr eigenes Vektorgrafikformat. Aber jetzt schauen wir uns dieses eine mal an. Das, wie gesagt, ich habe ein... Es gibt schon viele Standards, also das CGM zum Beispiel wäre ein Standard, den es eigentlich auch schon gab. Mit dem war man aber dann um Ende der 90er Jahre herum nicht mehr wirklich zufrieden, weil der verschiedene Nachteile hat. Das passt nicht wirklich mit der Welt von HTML und CSS zusammen und es gibt keine Möglichkeit, dort Links einzubauen, was für Grafik im Web natürlich spannend ist. Das heißt, das World Wide Web Konsortium hat im Prinzip 98 gesagt, wir wollen eine neue Vektorgrafiksprache und hat eine Ausschreibung gemacht, so das Verfahren, wie das funktioniert eigentlich, dass die eine Ausschreibung machen und Firmen oder Firmenkonsortien dann Einreichungen machen Und da gab es 4 Einreichungen, die brauchen wir jetzt nicht wirklich durchgehen. Interessant ist ganz besonders dieses PGML, weil das die Sprache ist, die sich dann sozusagen durchgesetzt hat, wobei man Elemente aus den anderen Vorschlägen damit eingebaut hat. Und die Firma, die damals dieses PGML eingereicht hat, das ist der Hersteller quasi oder Hauptverantwortliche für PostScript gewesen, nämlich Adobe Systems. Das heißt, das ist die Firma, die zunächst mal hinter dem SVG stand, als es eingeführt wurde, muss man jetzt eigentlich fast in der Vergangenheit sagen. Da wurde eine Empfehlung draus gemacht und da ist auch fleißig dran weitergearbeitet worden. Es gibt eine Mobilversion, einfache Version für Mobiltelefone. Es gibt einen stabilen Standard in der Version 1.1, was jetzt sozusagen die Richtschnur ist, die ein Anzeigeprogramm unterstützen sollte dafür. Und es gibt auch einen Entwurf für Version 1.2. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, da hat sich wirklich auch seit 2005 noch nicht insofern was verändert, dass das jetzt irgendwie aus dem Entwurfsstadium rausgekommen wäre. Es wird an dem Entwurf momentan halt weitergearbeitet. Also das ist ein Standard, der zwar von der Firma kommt, aber eben international sozusagen festgelegt ist. Ich sollte vielleicht das Rätsel noch erklären, warum ich gesagt habe, Adobe stand mal dahinter. Das ist also jetzt eine brandneue Information, dass Adobe so ein bisschen da zurückzuwandern scheint. Es gibt also eine Meldung, kommt gleich auch noch was über Anzeigesoftware, dass Adobe wohl ihre eigene Anzeigesoftware für SVG nicht mehr weiter unterstützen will ab Anfang des nächsten Jahres. Es gehen so Gerüchte, dass die, seitdem sie Flash sozusagen im Produktportfolio haben, das ein bisschen zurückfahren, das SVG. Trotzdem gibt es aber inzwischen viele andere starke Unterstützer, zum Beispiel die Firma Opera, die Webbrowser herstellt. Ja, vielleicht zuerst mal zur Grundstruktur der Datei, bevor wir nochmal über das Anzeigen reden. Also so eine SVG-Datei, die schaut ganz ähnlich aus wie eine HTML-Datei. Da gibt es also so ein Tag SVG und End-SVG. Die Syntax ist also die gleiche, dass sie spitze Klammern vor den Tags haben und die schließenden Tags mit den Schrägstrichen. Wie wir das so kennen. Sie haben auch ein Beispiel mit dem Rekt schon gesehen, für die Inhalte, die da unten kommen, was in Rechteck gezeichnet wurde. Was ein bisschen störend wirkt im Moment, ist, dass da so ein langer Vorspann davor ist, mit ganz furchtbar kryptischen Pfadnamen. Um den sollte man sich jetzt in erster Näherung einfach nicht kümmern, den halt schlicht hinschreiben, wenn man SVG macht. Und da wird aber noch eine ganze Menge Erklärung dazu notwendig sein. Weil das SVG nämlich ein Beispiel für eine ganz große Familie von Sprachen ist, die alle so HTML-ähnlich sind und alle diese HTML-Syntax quasi benutzen, aber für ganz verschiedene Zwecke gedacht sind. Und diese Sprachfamilie, die nennt man XML, Extensible Markup Language, da kann man, also hat man sozusagen den Baukasten für Markup-Sprachen, aus denen man sich die Markup-Sprachen bauen kann, die man will. Und SVG ist eben eine Sprache, die mit dem XML-Baukasten gemacht worden ist. Und wer jetzt genau hinschaut, merkt es auch so ein bisschen an dem Vorspann, weil da heißt es nämlich XML. Es ist eben eine XML-Datei und dann ein spezifischer Dokumenttyp SVG, weil es für XML eben verschiedene Dokumenttypen gibt und das ist eben einer davon. Und hier der Pfadname, der beschreibt quasi, dass es genau der richtige Standard für SVG ist. Das DTD, wenn wir uns im neuen Jahr dann genauer anschauen, ist die sogenannte Document Type Definition, die wirklich sozusagen festlegt, was in SVG festliegt oder erlaubt ist. Da stehen noch so Sachen XML Namespaces, bitte im Moment auch einfach akzeptieren, dass das da steht und was XMLNS bedeutet, habe ich damit schon ein bisschen erklärt. Das ist auch ein XML-Konzept, das wir dann im neuen Jahr nochmal genauer anschauen werden. Und das ist aber vielleicht auch ganz gut, wenn wir XML allgemein anschauen, dann haben Sie ein Beispiel für XML, nämlich das SVG, schon mal gesehen. Also kümmern Sie sich im Moment um den Kopf. Nicht so furchtbar viel, sondern schauen wir einfach mal an, wie jetzt so eine SVG-Grafik wirklich ausschaut. Also oben der Kopf und dann das Tag SVG, End SVG. Jetzt ist hier schon an dem SVG-Tag eine Breite und eine Höhe angegeben. Das heißt, wir haben sozusagen eine Zeichenfläche. Die ist 320 Pixel breit und 220 hoch. Und in dem habe ich jetzt in dem Fall nochmal ein weißes Rechteck reingezeichnet, das genau die ganze Zeichenfläche umfasst. Das heißt, ich habe sozusagen einen weißen Hintergrund reingezeichnet, und aber umrandet auch noch, also einen schwarzen Strich, einen schwarzen Rand drum gegeben. Das heißt, das Bild wird einen schwarzen Rand bekommen. Und hier kommt was, das wir uns später noch genauer anschauen werden, eine Gruppe von Elementen. Und mit dem Gruppentag können Sie sowas machen wie transformieren, also irgendwas an eine andere Stelle schieben, den Strich festlegen, die Strichstärke, die Füllung festlegen. Und jetzt das einzige Grafikelement, das in dem Beispiel vorkommt, werde ich auch noch genauer erklären, bloß jetzt mal als Einstieg. Das ist ein sogenannter Pfad, der von einem Punkt zum anderen springt. Was diese M und L wirklich heißen, werde ich nachher noch genauer erklären. Und das bedeutet im Prinzip, dass ein Zeichenstift quasi eine Kontur nachfährt, die hier durch Koordinaten gegeben ist. Und wenn ich jetzt dieses Ding anzeigen lassen will, dann kommt so eine Grafik raus. Das heißt, ein weißes Rechteck, 320x220, schwarzer Rand. Und diese Kontur hier, die ist halt so gemacht, dass da gerade was rauskommt, was halbwegs nett ausschaut, nämlich die Ente. Wobei, wenn man genau hinschaut, die Ente noch nicht ganz schön ist, weil sie hier natürlich eckig ist. Ja, das heißt, sie hat Knicke sozusagen in der Form. Es ist im Prinzip eben vom Punkt zu Punkt gesprungen, und es sind ja relativ, schon eine Menge Arbeit, das hinzuschreiben, aber es sind trotzdem relativ wenig Punkte. Ja, jetzt fragt man sich hoffentlich, wie ich jetzt diese Ente anzeigen kann, wenn ich diese Datei geschrieben habe. Dazu brauche ich natürlich Software, die in der Lage ist, SVG wirklich auf dem Bildschirm sozusagen anzuzeigen, auf der Zeichenfläche zu rendern. Kann natürlich für den Druck genauso aufbereitet sein. Sie finden unter, also auf den SVG-Webseiten, da gibt es verschiedene Quellen, aber das ist eine davon, finden Sie so Übersichten, was es an SVG-Viewern gibt. Es wird auch laufend aktualisiert und ist viel, viel mehr, als ich jetzt besprechen kann. Es gibt eigenständige SVG-Viewer. Ich habe vorher nochmal erkundigt, in der Übung wird man auch so einen eigenständigen SVG-Viewer, der in Java geschrieben ist, benutzen, der auch aus dem Open-Source-Projekt stammt. Das ist wirklich ein eigenes Programm, das Sie nur benutzen, um SVG anzuzeigen. Das hat Vorteile natürlich in der Bedienung, ist aber für den eigentlichen Zweck natürlich, dass man es als Grafik in Webseiten benutzt, nicht perfekt. Dann ist es so, dass es für über lange Jahre so war, dass SVG einfach von den Browsern direkt sozusagen als Fremdkörper betrachtet wurde. Also ein Format, das sie nicht kennen, das ändert sich gerade. Man sieht ja auch, das ist alles nicht so alt. Ja. Der Standard ist ja erst 2001 festgelegt worden. Das heißt, man hatte über lange Zeit die Notwendigkeit, ein Plugin in den Webbrowser sozusagen zu installieren, mit dem man das anzeigen kann. Das bekannteste von der Sorte ist das SVG Viewer Plugin von Adobe. Das gibt es für alle Browser, die man so kennt. Ist kein großes Problem, das zu installieren. Ist aber genau das Programm, das eben jetzt zum Ende des Jahres von Adobe nicht mehr weiter unterstützt werden soll oder irgendwann im Laufe des nächsten Jahres die Unterstützung ausläuft. Ich habe auch schon was gehört, dass der Download demnächst abgeschaltet werden soll, möglicherweise schon zum 1. Januar. Also wenn jemand das unbedingt noch installieren will, ist vielleicht gerade ein günstiger Moment. Es ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, wenn man das nicht hat, diesen Viewer, weil Schritt für Schritt die Browser eben das auch direkt unterstützen. Das heißt, der Mozilla Firefox in den neueren Versionen und Opera und auch der Safari-Browser, die behandeln SVG quasi genauso wie HTML, haben also direkt eine Anzeige für SVG eingebaut. Was also auch ein Zeichen dafür ist, dass das also weit darüber rausgeht, jetzt irgendein exotisches Spezialformat zu sein, sondern sich wirklich zu einem weltweiten Standard entwickelt. Was im Internet Explorer passiert, nachdem das Plugin nicht mehr unterstützt wird, kann ich leider jetzt nichts dazu sagen. Das ist momentan die einzige Plattform, auf der es dann keine offizielle Unterstützung mehr gibt. Ja, auch für mobile Geräte gibt es Viewer. Was interessant ist, ist, dass sie SVG natürlich nicht bloß anzeigen wollen, sondern auch editieren. Und Sie haben ja gerade gesehen, das ist vielleicht gerade nicht der allergrößte Spaß, diese Pfade zum Beispiel von Hand zu schreiben und sich auszudenken. Deswegen ist Grafiksoftware natürlich sehr hilfreich, mit der Sie die Dinge zeichnen können, die das entsprechende Bild anschauen und dann in SVG exportieren. Und da ist natürlich auch wieder die Software von Adobe ganz vorne, das Zeichenprogramm Illustrator kann in SVG exportieren, wenn Sie Vektorgrafik machen, andere auch. Es gibt aber auch eigene Editoren wirklich nur für SVG. Ja, jetzt will ich mal zuerst an dieser Ente noch ein bisschen weiter basteln. Eine Sache war ein bisschen seltsam, dass wir jetzt sozusagen eine feste Größe angegeben haben. Ich habe eigentlich am Anfang versprochen, skalierbare Vektorgrafik, die ist unabhängig eigentlich von der Ausgabegröße. Und jetzt habe ich gesagt, die Ente hat genau dies und das Format. Das passt eigentlich nicht wirklich und es ist so, wie wir es jetzt hingeschrieben haben, in der ersten Datei ist es auch so, dass die wirklich ihr Format behält. Das heißt, wenn Sie das Fenster größer oder kleiner machen, das kümmert das Bild überhaupt nicht. Wenn Sie es größer machen, machen Sie halt noch weiße Fläche drumherum, ein leeres Fenster quasi. Und wenn Sie es kleiner machen, dann schneiden Sie halt das Bild einfach ab. Das ist nicht wirklich schön. Was man gerne haben will, ist, dass man die Größe eben skalierbar macht. Darum heißt das Format ja skalierbare Vektorgrafik. Und das Kernstück dazu ist diese Viewbox-Angabe. Das heißt, Sie geben einen rechteckigen Bereich an. Das sind die Koordinaten der linken oberen Ecke sozusagen, 0, 0 und der rechten unteren Ecke 320, 220. Das ist jetzt im Prinzip schon die gleiche Fläche, wie wir es vorher haben, weil Sie ja irgendeine Referenz brauchen, relativ zu der Sie zunächst mal zeichnen. Das heißt, Sie geben ja an, ich gehe jetzt 60 Pixel nach unten und 100 nach rechts. Und dann müssen Sie ja wissen, wo Ihre Zeichenfläche aufhört, damit Sie sozusagen in die Mitte oder ins linke obere Drittel oder so zeichnen können. Dafür geben Sie die Größe an, aber das ist nur eine relative Größe sozusagen. Das ist nur, um Ihnen jetzt sozusagen zunächst mal fürs Zeichnen einen Anhaltspunkt zu geben. Wie das dargestellt wird, ist völlig unabhängig davon, ob das jetzt wirklich 320 mal 220 Pixel sind. Das wird dynamisch eben ausgerechnet, je nachdem wie groß diese Viewbox dann im Anzeigegerät wirklich sozusagen gezogen wird. Also das da oben ist die Ente sozusagen abgeschnitten. Das ist der gleiche Effekt mit einer Viewbox. Jetzt können wir mal schauen, ob wir das auch praktisch ausprobieren können. Schauen wir mal, SVG, die, was hatten wir da? Start mit Viewbox heißt das. Und das hat, müsste eigentlich so eingestellt sein, dass es den Firefox startet. Ja, also das ist jetzt der ganz gewöhnliche Mozilla Firefox. An dem ist nichts manipuliert, kein Plugin oder so, der ist einfach so, wie er kommt, kann er dieses Ding anzeigen. Und das ist der Effekt der Skalierbarkeit. Ja, Sie können das Ding in gewissen Grenzen kleiner machen, irgendwann hat es auch mal ein Ende. Und vor allem können Sie es größer machen, so groß halt Ihr Bildschirm hergibt. Und das Interessante ist, dass da jetzt durch das Vergrößern eben keine Treppen oder so entstanden sind an den Kanten, weil das einfach sozusagen laufend neu ausgerechnet wird. Also wenn ich jetzt die Zeichenfläche, diese Viewbox vergrößere, dann wird für die Auflösung, die da zur Verfügung steht, und das ist in dem Fall halt wirklich die maximale Auflösung, die der Beamer hergibt, wird hier genau ausgerechnet, wie sozusagen die optimale Darstellung dieser schrägen Linien ist. Das ist das, was man unter Skalierbarkeit versteht. Sie müssen sich sozusagen beim Zeichnen nicht festlegen, für welche Auflösung Sie zeichnen in dem Sinn. Sie haben bloß ein Koordinatensystem, das Sie festlegen. Und relativ zu dem Koordinatensystem kann das dann vergrößert und verkleinert dargestellt werden, ganz wie Sie wünschen. Ja, wenn ich jetzt ein grafisches Objekt anzeigen will, dann kann ich da eine ganze Menge, wie gesagt, einstellen. Das war ganz vorne schon bei der Rendering Pipeline gestanden. Also zum Beispiel die Füllfarbe, und das sind alles nun Elemente der Sprache SVG, darum stehen hier gleich die Schlüsselworte eben auch dabei. Also die Füllfarbe, die Transparenz, also ist was sozusagen undurchsichtig oder im Sinn von dem Alpha-Kanal durchsichtig. Stroke bedeutet zunächst mal, welche Farbe hat die Linie. Man hat vorher gesehen, ich habe Stroke gleich Black bei diesem ersten Rechteck sozusagen, dem Rahmen ums erste Bild rum gesetzt. Also eine schwarze Linie. Dann Stroke Width ist die Dicke der Linie. Stroke Line Cap ist, was das wir, glaube ich, im Detail gar nicht diskutieren werden jetzt. Da geht es einfach um das Ende von der Linie. Ja, das macht nur einen Sinn, wenn Sie eine
breite Linie haben, da können Sie natürlich verschieden aufhören mit der Linie. Sie können zum Beispiel so aufhören oder so, also abschneiden oder abgerundet. Und das sind sozusagen so Caps, ja, so Hütchen quasi, die man ans Ende der Linie draufsetzt. Daher kommt das Line Cap. Dann für Schriftgrößen haben Sie also Schriftfamilien. Sie haben alle die Eigenschaften, die Sie so haben, also die Schriften natürlich nur, die auf Ihrem Rechner installiert sind. Sie können diese Attribute alle in verschiedener Art und Weise angeben. Sie können als Attributwert direkt sagen, jetzt irgendwo, haben wir vorher gesehen, Stroke gleich Black für ein Rechteck. Oder Sie können mit Style arbeiten, da sehen Sie, Sie sind schon mitten in der HTML-Syntax drin. Sie können also mit der CSS2-Syntax arbeiten, so wie man eben Cascading Style Sheets definiert hat bei HTML auch, beziehungsweise die sind unabhängig eben von HTML, die Style Sheets, und diese Darstellungsattribute hier können Sie genauso verwenden und die Syntax benutzen wie bei HTML. Und dann schreiben Sie Style ist gleich und dann das Par Stroke Black. Und dann können Sie natürlich auch echte Style Sheets machen. Ja, Sie können also wirklich sagen, ich habe eine extra Datei, in der ich einen Style festlege. Wobei das so ein bisschen eine philosophische Frage ist. Man hat mit dem Stylesheet, wenn Sie sich erinnern, bei HTML ja die Trennung von Inhalt und Darstellung. Ich schreibe einfach hin, was ich für einen Text anzeigen will, und im Stylesheet schreibe ich, was davon jetzt wirklich fett sein soll und in welcher Farbe, in welcher Größe und so weiter. Beim Bild ist natürlich die Farbe eines Elements möglicherweise irgendwie nicht Darstellung, sondern auch Inhalt. Ja? Das ist schwer zu trennen, was Inhalt und Darstellung ist, weil das Bild eben doch irgendwie von sich aus sozusagen mehr darstellerischen Charakter hat. Aber trotzdem kann man es zunächst mal trennen. Das werde ich auch vorführen und ausprobieren gleich. Das ist also ein ganz einfaches SVG-Beispiel. Sie haben jetzt hier das SVG-Tag und drüber steht noch ein weiteres Tag, nämlich XML-Stylesheet. Das ist gar nicht spezifisch für SVG, das geht für jede XML-Datei, und dort wird einfach die Datei sozusagen angegeben, in der das Stylesheet drin steht. Also RenderStyle.css heißt es in dem Fall, und die Typangabe, dass das eben in der CSS-Syntax geschrieben ist. Und hier sehen Sie also eine Viewbox wieder, 300x300. Ich habe ein Rechteck drauf gezeichnet und dann noch zwei weitere Rechtecke mit einer bestimmten Größe, Höhe, Breite, und sage im Prinzip eigentlich nur, die sind von der Klasse Typ 1 und Typ 2. Das heißt, die sollen so formatiert sein, wie das Stylesheet bei Typ 1 und Typ 2 vorschreibt. Das ist die SVG-Datei, und ich habe eine separate Datei, die eben hier angegeben wird, die CSS-Datei, in der lege ich nun fest, was tatsächlich diese Typen bedeuten, ja, wie die tatsächlich angezeigt werden. Also zum Beispiel kann ich da sagen, was ganz allgemein für meine Rechtecke in der Datei gelten soll. Zum Beispiel, dass die immer einen schwarze Striche haben und weiß gefüllt sein sollen. Und ich kann ganz speziell sagen, Rechteck, bei denen die Klasse Type 1 eingeschrieben, also Typ 1 eingetragen ist, die sollen jetzt keinen Strich haben und rot gefüllt werden. Und ein Rechteck vom Typ 2, die haben wieder einen schwarzen Strich, und zwar mit der Dicke 6 Pixel und grün gefüllt. Das heißt, genauso wie ich eben in HTML-Dateien das separat festlegen kann, kann ich mir hier sozusagen Objekte einer bestimmten Darstellungsweise definieren. Ja, wenn Sie jetzt an technische Zeichnungen zum Beispiel denken, macht es natürlich guten Sinn, wo man sagt, man hat irgendwelche Elemente, wo man sagt, das ist eine Grasfläche und das ist ein Wald und das ist ein Weg und sowas für eine Landkarte zum Beispiel. Dann werde ich hier natürlich entsprechende Typen festlegen, und dann kann ich an der Stelle, wo ich was anzeigen will, eben bloß sagen, das ist jetzt ein Grafikelement für eine Rasenfläche, und hier hinten wird festgelegt, dass das grün ist. Und sollte man irgendwie aus einem anderen Grund das in Schwarz-Weiß darstellen wollen, wo man den Rasen dann, was weiß ich, schraffiert, dann müsste ich das eben nur in der Stylesheet-Datei ändern und würde es für das gesamte SVG-Dokument oder sogar für alle SVG-Dokumente, die sich auf das Stylesheet beziehen, mit einem Schlag ändern. Ja, das muss man natürlich auch anschauen, damit man das glaubt. Funktioniert. Das heißt, Sie haben
Viele der Elemente, die man bei HTML, Sprachelemente, die man bei HTML zur Verfügung hat und der Techniken, insbesondere des Stylesheets, haben sie dort zur Verfügung. Jetzt wollen wir aber nochmal zurück und verstehen, was dieses Zeichnen von komplexen Grafiken, wie zum Beispiel dieser Entenfigur da vorher, was das eigentlich ist und wie das funktioniert. Ich habe schon gesagt, da gibt es einen Zeichenstift, der fährt irgendwie Positionen ab. Und das ist eigentlich so eine Grundidee, die Sie auch in vielen Zeichenprogrammen haben. Sie haben ein Konzept sozusagen, dass Sie mit dem Zeichenstift an irgendeiner Stelle sind und den Schritt für Schritt sozusagen bewegen. Das kommt ein bisschen, denke ich, auch von den alten Plottergeräten, wo es wirklich so war, dass man beim Zeichnen eben einen Stift hat, der von einem Elektromagneten runtergezogen wird und von einer Steuermechanik übers Blatt bewegt wird. Und mit dem konnten Sie verschiedene Dinge machen. Sie können den Zeichenstift hochziehen und ihn irgendwo hinfahren. Und Sie können den Zeichenstift runterdrücken sozusagen und dann irgendwo hinfahren. Was bedeutet natürlich, dass Sie eine Linie ziehen. Und diese Befehle findet man dann auch wieder. Nämlich irgendwo hingehen, ohne zu zeichnen, heißt move to. Und da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe an eine bestimmte, absolut definierte Stelle, 100, 200 oder so ist die Adresse, wo ich hinfahre, oder ich gehe nur um 5 Pixel nach rechts zum Beispiel. Das heißt, ich habe entweder ein absolutes Positionieren oder ein relatives Positionieren, was natürlich nach rechts und nach unten gehen kann. Und die heißen dann DX, DY. Was ein bisschen ärgerlich ist natürlich, zumindest für jemand, der von der Softwareseite herkommt, ist, dass die Objekte, die man da erzeugt, dass die eigentlich so ein bisschen die Idee der Objektorientierung verlieren. Also es ist eigentlich ein Zeichenstift, der auf der Fläche irgendwas malt. Es ist nicht so sehr ein Objekt, das die Eigenschaft hat, hier sind meine Kanten und das ist meine Füllung und so weiter. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber zunächst mal muss man einfach das Konzept verstehen und das ist auch extrem weit verbreitet. Damit kann man Pfade zeichnen. Und Sie haben ja vorher bei der Ente schon dieses SVG-Element Path gesehen, das ist also genau das, mit dem ich mich jetzt befassen will. Wobei jetzt Rechtecke zum Beispiel, die wir vorher hatten, natürlich nur ein Spezialfall vom Pfaden sind. Und es ist auch wirklich so, dass das Rekt eigentlich nur eine Abkürzung dafür ist, dass ich halt einen bestimmten Pfad über 4 Positionen laufe. Was komisch ist, wenn Sie diese Pfadsyntax anschauen, dass die im Gegensatz zum meisten, was man zum Beispiel bei HTML trifft, jetzt extrem platzsparend sozusagen gemacht ist. Das liegt daran, dass Grafiken in der Regel doch ziemlich viel Information enthalten. Die werden ja von Programmen erzeugt, das heißt, derjenige, der die Grafik macht, der zeichnet fleißig und exportiert das und erzeugt damit ziemlich viele solche Koordinatenangaben, ohne dass es selber sozusagen richtig merkt. Also wenn Sie eine SVG-Datei anschauen, die von Illustrator oder so exportiert wird, da sind ganz furchtbar viele Zahlen drin, die Sie nicht sozusagen selber gemacht haben, oder nur indirekt gemacht haben, den Sie gezeichnet haben. Dementsprechend entstehen riesige Dateien vergleichsweise und da will man eben Platz sparen. Wenn ich jetzt immer für jedes Tupel sozusagen noch ein langes Schlüsselwort move to oder line to oder sowas schreiben würde, das ist ja einfach Speicherplatz, der verloren geht. Deswegen macht man das ganz kurz und schreibt bloß M für Move To und L für Line To. Es geht sogar noch weiter. Die SVG-Viewer können das alle, dass die Datei, wenn sie angezeigt wird, gar nicht als Klartext vorliegt, sondern nochmal komprimiert wird. Also die kann als mit GZIP zum Beispiel komprimiert sein und wird dann, ist letztlich so wie unser LZW, was wir angeschaut haben, und wird aber dann sozusagen on the fly dekodiert und natürlich dann im Klartext intern nochmal analysiert und angezeigt. Ja, jetzt wollen wir also ein Dreieck zeichnen, und zwar eins, das links oben in der Ecke anfängt. Und das sieht man ja hier eigentlich ganz schön, wenn Sie die Zeichnung hier anschauen, diese Pfadangabe. Wir müssen das überlegen, X-Koordinaten, Y-Koordinaten, dann haben Sie also irgendwo hier Ihre 100 Pixel. Und die Idee ist, wir bewegen uns mit dem M00 zunächst mal an die Position 00 mit unserem Zeichenstift und dann machen wir ein Line to 100.0. Das heißt, alle diese Bewegungsbefehle stehen einfach so als Folge von Zeichen mit Leerzeichen getrennt hier in diesem Attribut drin, der diesem Parse-Attribut, diesem Parse-Tag folgt. Also line to 100, 0. Das heißt, wir machen ein line to hierher und dann, das bedeutet, wir zeichnen wirklich hier rüber an der Stelle. Dann machen wir ein line to 50, 100, das heißt, an eine Stelle, die rechts 50 ist und unten 100, das ist der Punkt. Machen wir hier wieder ein line to. Und dann steht hier was Komisches, hier steht ein Z. Das Z werden wir uns auch gleich anschauen. Das Z heißt sozusagen, jetzt schließen wir die Figur. Geht einfach zurück zum Anfang. Und damit haben Sie also dieses Dreieck gezeichnet. Nicht aufregend, aber man muss es halt mal verstanden haben. Es gibt eine ganze Menge von solchen Einzelbefehlen in den Pfaden. Also man spricht von Pfadkommandos. Mit MoveTo gehen Sie an irgendeine Stelle und meistens ist das das erste wirklich Element von einem Pfad, das erste Kommando in einem Pfad, das ist der Startpunkt. Und das ist insofern wichtig, dass das der Startpunkt ist, weil nämlich Z, haben wir ja gerade gesehen, eine gerade Linie zurück zum Startpunkt bedeutet. Sie können eine gerade Linie zum angegebenen Punkt mit LineTo machen. Sie können, wenn Sie wirklich geradeaus, horizontal oder vertikal zeichnen wollen, sich das ersparen, dass Sie Koordinaten rechnen, sondern sagen H und V und bloß eine Richtung angeben, sozusagen eine Entfernung. Ja, und was interessant ist, Sie können auch Kurven zeichnen. Sie können quadratische und kubische Bézier-Kurven benutzen an der Stelle und auch elliptische Kurvenbogen, wobei da jetzt nicht mehr weiter einsteigen will. Und Sie sehen schon, wenn ich jetzt eine quadratische Bézier-Kurve habe, dann muss ich natürlich den Punkt angeben, zu dem ich hin will. Und noch weiter einen zusätzlichen Steuerpunkt, Control Point, deswegen CXCY. Bei dem kubischen muss ich zwei Steuerpunkte angeben, die mir jetzt den Weg zu dem neuen Element beschreiben. Und was ich noch dazu sagen sollte, bevor ich nochmal kurz über Bézier-Kurven ein bisschen mehr sage, ist, dass die Dinge auch in Kleinbuchstabenvarianten gibt. Also ich kann statt einem großen M ein kleines M schreiben oder statt einem großen C ein kleines C. Und das heißt einfach, dass die Koordinaten alle relativ zu verstehen sind, also nicht als absolute Koordinaten, wie wir es hier hatten, sondern eben vom aktuellen Punkt aus gerechnet werden. Zu den Bézier-Kurven habe ich nochmal was mitgebracht, was ich eigentlich schon früher vielleicht mitbringen hätte können. Einfach ein kleines Beispielprogramm, an dem man das nochmal sieht, was das jetzt nochmal war mit den Steuerpunkten. Das hier ist eine quadratische Bézier-Kurve, das heißt, Sie haben zwei Punkte, von dem Punkt zu dem Punkt zeichnen Sie, da geht die Linie weiter, und Sie haben einen Steuerpunkt und die Linie wird eben so geformt, doch dahin, die Linie ist so geformt, dass von dem Steuerpunkt an den jeweiligen Endpunkt eben eine Tangente letztlich entsteht. Das Ganze ist schlicht eine Parabel, die da dazwischen gezeichnet wird, also einfach eine Kurve. Zweite Ordnung. Und wenn Sie das ein bisschen komplexer haben wollen, dann müssen Sie eben Polynome dritter Ordnung haben. Das kennen Sie ja, da gibt es dann Wendepunkte und solche Scherze. Das hat man ja in der Schule noch gehabt. Ne? Und dann können Sie solche S-förmigen Übergänge damit natürlich sehr schön gestalten. Dazu brauchen Sie aber eben zwei Kontrollpunkte, zwei Steuerpunkte. Sie haben die beiden Endpunkte hier. Von hier nach da zeichnen Sie und Sie haben die beiden Kontrollpunkte, die Ihnen sozusagen die Steigung an den Enden angeben. Und damit können Sie jetzt ganz flexibel Ihre Kurve gestalten und das Schöne ist, dass die eben keine irgendwie hässlichen Ecken mehr hat dann. Ja, und so schaut es eben aus, wenn Sie jetzt so das, was ich gerade in dem Beispiel gemacht habe, mit Bézier-Kurven machen. Das heißt, Sie haben hier zum Beispiel ein C, also mit einem, Sie gehen nach 50, 20 mit Moment. Ja, es ist eine kubische, genau. Sie gehen nach 50, 20 mit zwei Steuerpunkten, genau, es sind alles kubische. Darum brauchen Sie drei Paare von Zahlen. Eins ist sozusagen das Ziel und die anderen beiden sind die Steuerpunkte. Und Sie sehen, Sie können, genauso wie ich es jetzt vorhin im Programm gemacht habe, eben die Steuerpunkte verformen. Was hier natürlich ein bisschen weniger elegant ist, weil man es halt durch die ausgedrückten Zahlen sozusagen machen muss. Warum hier immer wieder verschiedene Zahlen auftauchen, ist, das Ganze ist wirklich ein SVG-Dokument sozusagen. Das heißt, der Punkt hier ist wirklich der Punkt 5070 und der Punkt ist hier der 360 in absoluten Koordinaten relativ zu dem Rechteck. Das ganze Beispiel finden Sie in einem der Tutorials, die im Netz stehen, das an der Stelle sozusagen auch nochmal referenziert ist. Ja, nochmal zurück zu unserer Ente von vorher. Also dieser Entenumriss, der hatte 43 Punkte. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Und er war trotzdem irgendwie relativ unschön, weil er so viele Ecken enthalten hat. Wenn ich jetzt die Ente sozusagen nachzeichne mit Bézier-Kurven, in dem Fall mit kubischen Bézier-Kurven, dann komme ich mit deutlich weniger Punkten aus, mit 25 Punkten. Und kann jetzt wirklich eine Figur zeichnen, die, sagen wir, keine ästhetischen Probleme in dem Sinn mehr hat, die wirklich komplett eine glatt abgerundete Form hat. Damit kann ich also mit den Bézier-Kurven in SVG ein beliebig geformtes Objekt, ja nicht wirklich beliebig, aber alles, was eben bis zu kubischen Funktionen funktioniert, und das ist eigentlich ausreichend, darstellen. Du kannst zeichnen, abspeichern, skalieren. Es ist natürlich auch bei der wieder so, dass ich die beliebig vergrößern kann und keine Treppen, durch die die Pixel entstehen. Es wird jetzt so gut dargestellt, wie unsere Auflösung ist. Jetzt kommt was, was schwer zu verstehen ist. Nämlich das Füllen. Da stehen jetzt verschiedene Dinge, die vielleicht erst, wenn man alles gemeinsam anschaut, ganz zu verstehen sind. Wir haben hier zwei Beispiele von Pfaden, die jetzt ein bisschen ungeschickt sozusagen, oder ja, wie man es nimmt, jedenfalls anders als die anderen Pfade definiert sind. Bis jetzt war es so, dass der Pfad einfach sich selber nie überschnitten hat. Ja, wir haben also da ein Dreieck gemacht, ein Rechteck, es war alles ganz einfach, auch bei der Ente. Aber jetzt haben wir hier Pfade, die sich selber sozusagen überschneiden und damit die Möglichkeit haben, dass es bestimmte Ausschnitte drin gibt, von denen man sich jetzt ernsthaft fragen kann, ist das jetzt eigentlich innen in der Figur oder ist das ein Ausschnitt sozusagen, der außerhalb der Figur liegt, sozusagen ein Loch in der Figur drin. Also am deutlichsten wird das bei dem Element hier unten, also bei dem Davidstern, dort haben Sie eben zwei Dreiecke, das sind also zwei Pfade. Und die Frage ist sozusagen, wenn ich jetzt das Ding füllen will, was ist sozusagen in der Figur innen und was ist in der Figur außen? Oder wenn man es mit einem Pfad wirklich sehen will, dass das Problem auch besteht, kann man da oben anschauen. Das ist also ein Gebilde, das aus einem mehrfach sozusagen sich selber überkreuzenden Pfad besteht. Und da ist auch die Frage, nehmen Sie irgend so ein Teilelement da drin raus, ist das jetzt eigentlich innen oder außen? Sprich, wenn ich das jetzt fülle mit irgendeiner Farbe oder irgendeinem Muster, was soll jetzt eigentlich eingefärbt werden und was nicht? Und was Sie hier an den Beispielen auch schon angedeutet sehen, ist, dass da verschiedene Regeln gibt. In der Computergrafik arbeitet man meistens mit zweien, nämlich der Even-Odd- und der Non-Zero-Regel. Die Non-Zero-Regel ist sozusagen die, die ein bisschen großzügiger füllt, die im Prinzip, wenn wir gleich sehen, eigentlich bloß schaut, ob es Schnittpunkte gibt, die uns sozusagen das innere Stück rausschneiden, während die Even-Odd-Regel nun auch noch über die Richtung sozusagen der Pfade und darüber sich Gedanken macht, ob man sozusagen eine Linie, die gezeichnet wurde, zuerst mal in der einen Zeichenrichtung und dann wieder in der entgegenläufigen Zeichenrichtung übertritt sozusagen, dann heben sich die nämlich gegenseitig auf und man sagt, man ist eben sozusagen wieder draußen. Das kann man jetzt schon nicht ganz verstehen. Drum ein bisschen genauer. Also was war das jetzt mit diesen Füllregeln? Und warum heißen die gerade Non-Zero und Even-Odd? Sie nehmen sich in dem Bereich, wo Sie wissen wollen, ob das innen oder außen ist. Nehmen wir jetzt mal eben hier bei diesen Figuren logischerweise den Bereich da ganz innen drin. Einen Strahl, der von dem Punkt aus rausgeht, irgendwo ins Unendliche nach draußen. Und dann läuft er logischerweise irgendwie durch die Linien durch, die die Figur bestimmen. Also wenn Sie jetzt hier bei diesem Kreis sozusagen das nach außen zeichnen, Dann schneiden Sie natürlich einmal den inneren Ring, sozusagen die innere Ringlinie und dann die äußere. Und bei Even Odd ist es ganz einfach, Sie schauen, wie oft Sie das schneiden. Und wenn Sie einmal drüber kommen, über eine Linie, dann sind Sie natürlich logischerweise innen gewesen, weil Sie sind nur einmal drüber gekommen, dann sind Sie draußen. Sie haben irgendwo in der Figur angefangen, danach waren Sie schon draußen, also bezeichnet man das als innen. Wenn Sie zweimal drüber kommen, dann haben Sie zuerst mal sozusagen eine innere Kante und eine äußere Kante überschritten. Das heißt, Sie sind in einem Loch gewesen am Anfang. Das sieht man ja hier. Da geht man erst mal durch das Innere, dann durch das Äußere. Das heißt, man zählt einfach entlang dieses Strahls, wie oft überschreite ich sozusagen eine Linie, die meine Figur zeichnet. Und wenn die gerade ist, dann sage ich, ich bin sitz in dem Loch. Wenn sie ungerade ist, dann heißt es, ich bin in der Figur drin. Das ist also die Even-Odd-Regel. Hoffentlich damit ein bisschen besser erklärt. Und die Non-Zero-Regel, die eben noch häufiger füllt, die geht dahin, dass Sie nun sich wirklich Gedanken machen, wie der Pfad gezeichnet wurde. Also Sie sehen ja bei dem Faden, dass man da ja immer in einer bestimmten Reihenfolge die Punkte ansetzt. Das heißt, Sie können sich im Prinzip an diesen Faden, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen hier, sind eingezeichnet nämlich, so kleine Peilchen vorstellen. Also dieser innere Ring zum Beispiel wird hier im Uhrzeigersinn und der äußere auch im Uhrzeigersinn gezeichnet. Bei dem zweiten Beispiel ist der äußere im Uhrzeigersinn, der innere gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet. Macht man in der Praxis bei dem Faden einfach durch die Reihenfolge der Punkte. So, wenn Sie jetzt mit dieser anderen Regel arbeiten, dann gehen Sie also auch in das Feld rein des Interessierten, die Mitte, schauen sich den Strahl nach draußen an und zählen jetzt nicht bloß, ob Sie überhaupt schneiden, sondern Sie zählen sozusagen mit, ob der Strahl von links nach rechts oder von rechts nach links schneidet. Wenn er von links nach rechts schneidet, dann zählen Sie eins hoch. Wenn er von rechts nach links schneidet, zählen Sie eins runter. Und dann schauen Sie am Schluss, ob Sie die Summe 0 haben. Wenn Sie die Summe 0 haben, dann sagen Sie, die ganzen Linien haben sich gegenseitig sozusagen aufgehoben. Ich bin draußen. Und ansonsten sage ich, ich bin drinnen. Das heißt hier, in dem Beispiel, da laufen die sozusagen gegenläufig, die beiden Linien. Und damit zählen Sie hier einmal rauf und einmal runter und kommen der Summe 0 raus. Das heißt, man wird das auch unter der Regel als sozusagen ein Loch irgendwie verstehen. Während Sie hier der Strahl kommt hier immer von, also schneidet den Pfad immer so, dass der Pfad von links nach rechts kommt. Das heißt, Sie zählen hier plus 1 und nochmal plus 1. Das heißt, Sie kommen am Ende mit plus 2 raus und sagen, das ist sozusagen innen in der Figur. Also das ist die genaue Erklärung für Even Odd und Non-Zero. So richtig brauchen tut man das ganz selten, aber man sollte zumindest wissen, insbesondere was diese Elemente in praktisch allen 2D-Computergrafik, Vektorgrafik-Konzepten gibt. Also auch wenn Sie Vektorgrafik programmieren, zum Beispiel Java 2D oder so, haben Sie genau die gleichen Möglichkeiten. So, das war jetzt eigentlich das Wichtigste, was ich Ihnen zunächst mal über die grafischen Elemente sagen wollte. Da gibt es natürlich noch ein paar Elemente, die man jetzt nachschaut, dass da natürlich noch einen Kreis gibt und so. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht im Detail diskutieren. Auch das ist ein Spezialfall vom Pfad, wenn sich das jemand fragt. Nicht, weil der mit kubischen Segmenten gemacht wird, sondern weil es ja dieses elliptische Element gibt und das natürlich im Spezialfall eben auch wieder einen Kreisbogen gibt. Also man kann wirklich alle diese Dinge mit den anderen grafischen Elemente mit dem Pfad machen. Insofern haben wir die Grafik schon ziemlich gut abgehandelt. Aber es gibt ja noch einen Text. Und die Bilder. Über die Bilder sage ich nicht viel, aber den Text schon noch. Also wenn Sie Text auf der Leinwand platzieren wollen, dann ist das zunächst mal eigentlich ganz einfach. Sie sagen halt, da fange ich an mit meinem Text und sagen, was der Text ist. Und da müssen Sie natürlich Schrift, Größe und so weiter festlegen. Da wissen wir ja schon, wie das geht. Das geht über Attribute oder Stylesheet. Die waren ja vorher auf der Liste der Formatierungsattribute mit dabei. Das ist soweit ganz einfach. Es gibt noch die Möglichkeit, dass Sie den Text verschieden formatieren wollen. Also denken Sie mal dran, dass Sie zum Beispiel was fett drucken wollen oder so, oder in einer anderen Farbe. Dafür gibt es das T-Span. Das heißt, Sie können in dem Textelement, können Sie dann einen Ausschnitt sozusagen mit T-Span markieren und dem dann einfach ein Formatierungsattribut anhängen. Das ist ein bisschen wie das Span-Attribut in HTML. Ist wahrscheinlich auch deswegen so benannt. Und den bezeichnen Sie mit dx und dy zum Beispiel, auch die Positionen relativ zur Textposition bezeichnen Sie mit dx und dy, also relativ zu der Stelle, an der wir anfangen. Sieht man gleich im Beispiel. Was schön ist, dass Sie noch viele Sachen machen können mit Text, die man normalerweise mit Text auf Basis von Textverarbeitung nicht machen können. Sie können zum Beispiel Textbuchstaben drehen oder Sie können den Text entlang eines Pfads setzen, dass der also einer, zum Beispiel dieser Entenfigur nachläuft, der Entenkontur, wenn Sie wollen. Was natürlich nur manchmal Anwendungen findet, aber zunächst mal ein sehr hilfreiches Instrument ist, wenn man Beschriftungen von Landkarten und sowas zum Beispiel denkt. Das erkläre ich deswegen so ein bisschen genauer, weil das ein typisches Beispiel dafür ist, dass manche Sachen heutzutage noch ihre Grenzen finden. Im Standard steht explizit drin, dass man das machen kann, dass ich Text rotieren kann, Text entlang eines Pfads setzen kann. Allerdings ist das ein Element, das nicht überall unterstützt wird. Also der Firefox zum Beispiel, was ja zunächst mal eigentlich ein sehr bekanntes und weit verbreitetes Programm ist und ganz bequem, weil er auf SVG auch anzeigen kann, in dem gibt es bestimmte Lücken in der SVG-Implementierung, leider immer noch. Das heißt, wenn Sie mit SVG experimentieren, mit Firefox, können Sie an so einer Stelle leicht verzweifeln, wenn Sie das nicht wissen. Es gibt eine Seite von dem Mozilla-Team, da kann man das nachschauen, was implementiert ist und was nicht. Es sind keine großen Lücken, das ist halt eine davon. Die zweite große ärgerliche ist bei der Animation. Aber lieber im Zweifelsfall, wenn Sie jetzt mit irgendeinem Werkzeug arbeiten, nochmal bevor Sie sozusagen wirklich verzweifeln, nachschauen, unterstützt es den Standard voll und eventuell, wenn es nicht unterstützt, sind dann vielleicht von den Sachen, die ich ausprobiere, Elemente vielleicht nicht da. Also das können wir ja auch nochmal sozusagen einfach ausprobieren. Also wenn Sie jetzt eine Datei mit Firefox anzeigen, die war eigentlich so gedacht, dass sie einen mehrzeiligen Text angibt und den Zeilenabstand mit dy. Ich kann ja auch die Datei selber nochmal mit einem Texteditor aufmachen. Ja, da ist ein deutsches Sonderzeichen drin, über das ich mich jetzt nicht groß kümmern will. Da mal noch größer. Ja, da. Bisschen zu groß. So. Also das ist jetzt die Datei selber, die da angezeigt wird. Text fängt an einer bestimmten Stelle an, x gleich 50, y gleich 20. Ich sage Fontgröße 20 Punkt. Und jetzt mache ich T-Span x gleich 50, dy gleich 30. Das heißt, ich gehe in der y-Richtung um 30 weiter von der aktuellen Position, dort auch wieder, und habe damit sozusagen den Zeilenabstand definiert. Ja, dy ist ja der Abstand nach unten. Ich habe dann d, also nur ein Delta. Deswegen ist das der Abstand und die sollten auch untereinander kommen. Das funktioniert ja auch so halbwegs. Ne? Also das ist tatsächlich mehrzeiliger Text. Der Zeilenabstand wird mit dem 30 gemacht. Aber was nicht funktioniert, ist, dass ich hier mit dem T-Span zum Beispiel lokal den Stil ändern will. Ich will fett drucken. Und was schon gar nicht funktioniert, ist dort unten, dass ich jetzt hier mit Rotate irgendwas machen will, den Text verdrehen. Ja, da steht hier der Text verdreht mit T-Span Rotate gleich und eine Sequenz von Winkeln. Die Idee ist, dass jeder einzelne Buchstabe um den Winkel verdreht wird. Das geht nicht. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Jetzt kann man das Gleiche probieren mit probieren, indem wir es mit Safari zum Beispiel aufmachen und dem SVG Viewer. Und das ist so die klassische Geschichte. Das ist jetzt ein Viewer, der es sozusagen komplett unterstützt. Und bei dem schaut es deutlich anders aus. Also der mehrzeilige Text ist erstens in einem schönen in der schönen Schrift dargestellt. Die lokale Stiländerung, dass das Fett und Kursiv ist, kommt eben rüber. Und insbesondere haben sie ja die Buchstaben verdreht. Und wenn Ihnen sowas passiert, dann sind sozusagen nicht Sie schuld, sondern Sie müssen einfach, wenn Sie das also anzeigen wollen, sowas sehen wollen und Ihr Browser macht was anderes, da kann es einfach daran liegen, dass Sie jetzt Pech hatten und es nicht implementiert ist. Deswegen so in großer Ausführlichkeit, um Sie da ein bisschen vorzuwarnen. Ja, aber die Grundformen von Grafikelementen, habe ich gesagt, will ich jetzt nicht so groß reden, weil das erklärt sich, glaube ich, ziemlich gut von selber. Was interessant ist, sind Gruppierungen und Transformationen. Die hatten wir auch schon in dem allerersten Beispiel mit der Ente. Da gab es eine Gruppe eigentlich. Das war so ein G-Tag. Und ich kann eine ganze Menge von Grafikelementen sozusagen zu einer Figur zusammenfassen. Das kennen Sie auch von Zeichenprogrammen, dass ich dann sage, ich kann das gruppieren und dann als Ganzes skalieren zum Beispiel, als Ganzes vergrößern, verkleinern, kopieren, duplizieren. Genau das können Sie ja auch machen. Sie machen einen Gruppentag um mehrere Elemente rum und haben dann Transformationen, die Sie auf die ganze Gruppe anwenden können. Also zum Beispiel verschieben, drehen, verzerren. Verzerren ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Verzerren heißt, dass Sie sozusagen die Sache sozusagen zur Seite verschieben. Ich weiß nicht, habe nichts, wenn man das vorführen kann. Hier so. Wenn Sie so ein Rechteck haben, dann können Sie es in so ein Parallelogramm verzerren. Und es geht natürlich in zwei Richtungen. Das versteht man unter dem Skew. Drehen ist klar und skalieren heißt einfach vergrößern, verkleinern. Das können Sie im Prinzip auch auf einzelne Elemente machen. Aber bei Gruppen ist natürlich noch passender. Das SVG-Attribut heißt Transform. Und Sie haben dann einfach Attribute dahinter, wie Translate ist gleich. Und dann geben Sie die Koordinaten, wo Sie es hin verschieben wollen. Oder Rotate ist gleich und Sie geben den Drehwinkel an. Also hier sind kleine Beispiele dafür. Denke ich, muss man jetzt auch nicht im allerletzten Detail durchgehen. Was beim Anzeigen erstens sowieso passiert, wenn Sie einen Ausschnitt von dem Bild sozusagen nur sichtbar machen und andererseits auch für bestimmte Grafikeffekte einfach angenehm ist, ist das sogenannte Clipping. Warum das für Grafikeffekte allgemein ist, ist das, dass Sie manchmal Formen irgendwie herstellen wollen, von denen Sie gar nicht so recht wissen, wie Sie das mit den Basiselementen machen sollen oder was zumindest recht umständlich wäre. Also ein Beispiel ist dieser Kreis jetzt hier, der in den deutschen Farben da markiert ist. Also zum Beispiel das mittlere Element hier zu zeichnen, das ist zumindest relativ lästig, das einzelne Element zu zeichnen. Man kann es aber sehr elegant erzeugen, indem man sagt, im Prinzip ist das Ganze eigentlich ein Rechteck. Ja, Sie sehen hier, oder drei Rechtecke, die deutsche Nationale sozusagen, schwarz, rot und gold, sind einfach als Rechteck hier untereinander gezeichnet. Und ich habe aus dem Rechteck jetzt was quasi rausgestanzt. Ja, ich habe einfach so eine Art, haben Sie wirklich, kann man vorstellen, wie beim Plätzchen ausstechen, passt ja zu Weihnachten, wie so eine Form, die ich da drauf stecke und einfach einen Ausschnitt rausschneide. Das ist dieses Klippen. Das heißt, Sie haben hier die schwarz-rot-goldene Fahne und darüber steht ein sogenannter Clip-Path, also ein Pfad, mit dem das ausgeschnitten wird. Die Syntax ist leider ein bisschen schwerfällig, aber schon zu machen, sozusagen, dass man das anwendet. Also Sie haben hier eine URL, die auf einen lokalen, auf eine lokale Adresse innerhalb Ihrer SVG-Datei verweist. Das ist ein bisschen so ähnlich wie die Adressierung von Ankern innerhalb von einem HTML-Dokument. Wenn Sie sich da erinnern, dass Sie ein HTML-Dokument an einer bestimmten Stelle aufschlagen, da definiert man Anker und adressiert den auch mit Kreuz und dem Ankernamen. Ja, und dort oben steht der Clip-Path tatsächlich. MyClip heißt er. Das ist der Bezeichnung, der dort unten benutzt wird. Und hier steht der Kreis explizit angegeben. Das ist ein Kreis, der also an der Stelle 250, 150 im Mittelpunkt hat. Also Center X, Center Y ist das. Und ein Radius 150. Das ist eins der Standardelemente. Und insgesamt bedeutet das, dass dieser Clip-Path sozusagen hier angewendet wird an der Stelle auf dieses Rechteck oder dieses, diese Gruppe von drei Rechtecken und dann der Ausschnitt erzeugt wird. Das funktioniert übrigens auch für kompliziertere Figuren. Sie könnten als Grid Pass zum Beispiel auch Text nehmen. Wäre kein Problem. Also ein großes A oder auch ABC oder so und das drauflegen. Dann haben Sie eben schwarz-rot-gold gefärbte drei Buchstaben ABC. Und damit kann man relativ elegant und bequem sozusagen neue Figuren auch erzeugen. Sollte man deswegen eigentlich kennen. Ja, und jetzt noch ein kleiner Schritt in die ins Web sozusagen rein. Also das SVG ist ja eine Sprache, die fürs Web gemacht ist. Und dementsprechend will man natürlich, wie bei HTML eigentlich, damit arbeiten, dass ich Links in die Grafik reintun kann. Und das geht tatsächlich fast so, wie wir es bei HTML machen. Das heißt, Sie haben in SVG einen Anchor-Tag, Sie können also einen Link dort verankern und sagen, mit A, ganz normal, wie wir das kennt, um eine Gruppe rum, um ein Grafikelement rum, das Ding soll sozusagen mit einem Link hinterlegt werden. Und Sie schreiben im Prinzip auch href gleich und dann die Adresse, die Sie dort verwenden wollen. Das Einzige, was je nachdem, wie man ein bisschen den Vorspann gestaltet hat, notwendig ist, ist, dass Sie den sogenannten Namensraum für dieses href definieren. Im Moment reicht es, glaube ich, sich einfach mal zu merken, so wie es bis jetzt die Dateien waren, wie wir oben den Vorspann hatten, wo jetzt X-Link definiert ist, müssen Sie das mit dem href diesen Vorspann X-Link Doppelpunkte vorgeben. Das werde ich in der Vorlesung zu XML nochmal genauer erklären. Im Prinzip ist es so, dass Sie zwei Standards kombinieren. Den Standard von SVG, der die SVG-Text definiert, und den sogenannten X-Link-Standard, der für beliebige Dokumente Links sozusagen, beliebige XML-Dokumente Links definiert. Und damit man weiß, dass das href kein SVG-Element ist, sondern aus dem X-Link-Standard kommt, schreibt man im X-Link-Doppelpunkt davor. Also das ist die einzige Besonderheit. Ansonsten ist es wirklich genauso, wie man es eigentlich kennt von den HTML-Links. Und ja, kann man vielleicht auch in dem Fall, lohnt sich es vielleicht doch nochmal ein Beispiel dazu machen, das geht ja auch ganz schnell. Also das wäre jetzt ein HTML-Dokument im Firefox aufgemacht und Sie sehen an bestimmten Stellen, wenn ich mit dem Mauspointer drüber gehe, jetzt bin ich also hier über dieser Ellipse, an der Stelle ist es mit einem Link hinterlegt. Das heißt, es ist genau so eigentlich, wie man es bei HTML-Dokumenten kennt. Irgendwo in der Ellipse würde dieser Link ausgelöst werden. An anderen Bereichen passiert nichts. Aber dort oben der blaue Kreis zum Beispiel ist auch wieder mit einem Link hinterlegt. Das heißt, ich habe wirklich, wenn ich jetzt draufklicke, dann wird eben auch der Link aufgerufen, was auch immer da für eine Datei dahinter hängt. Das heißt, ich habe wirklich Links wie in HTML. Ja, aber die Symbole weiß ich gar nicht, ob ich jetzt so furchtbar viel sagen soll. Ich sage vielleicht bloß ganz, die Syntax selber zu erklären, ist ein bisschen hässlich, die können Sie auch nachlesen. Aber vielleicht die Idee noch, was ein Symbol überhaupt ist. Denken Sie an wieder eine Landkarte oder eine technische Zeichnung. Sie haben ein Symbol für eine Gartenbank, für eine Lampe, für was weiß ich, einen Eingang, irgendwelche Dinge, die immer wieder vorkommen. Und die zeichnen Sie einmal und legen die sozusagen in so eine Art Bibliothek bereit und sagen, jetzt will ich ein Objekt dieser Art. Und dazu können Sie diese Gebilde mit Symbol definieren und mit Use sagen, an der Stelle will ich jetzt dieses eine Symbol benutzen. Das Einzige, was komisch ist, ist, dass Sie hier mit der href-Syntax wieder arbeiten, die man eigentlich von den Ankern her kennt. Das ist eigentlich, Missbrauch ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest ungewöhnlich, dass Sie eine ganz ähnliche Syntax wie bei Links benutzen, um bloß ein Symbol zu instanziieren. Also müssen Sie sich das so vorstellen, wenn Sie Symbol machen, wandert das quasi in eine Bibliothek von benutzbaren Elementen, hat einen Namen wie Sym1 und mit Use können Sie es aus der Bibliothek nehmen, ein Exemplar davon erzeugen. Und noch ein Exemplar mit jedem Use, sozusagen eine unabhängige Kopie dieses einen Symbols. Ja, ein letztes Thema zur SVG sind Animationen. Wir hatten bis jetzt ja rein statische Bilder. Zeichnen Sie irgendwas auf der Fläche und das ist halt einfach so, zeigen Sie vielleicht die Sachen der Reihe nach drauf, aber angezeigt wird halt das Endergebnis, was dann eben dargestellt wird. Sie können aber die Objekte natürlich auch zeitlich sich verändern lassen. Das kennt man ja schon ein bisschen von GIF zum Beispiel, Animated GIF, wo sie eigentlich bloß immer ein neues Bild, neue Version vom Bild einblenden über die Zeit. Und sowas kann ich in SVG auch machen. Ich habe ein Animate-Element, ein Animate-Transform, Animate-Motion, Animate-Color. Das heißt, ich kann ziemlich viele Dinge sogar verändern. Also die Transform heißt, ich kann es bewegen, verschieben. Oder? Weiß ich gar nicht. Mit Transform kann ich alles Mögliche machen. Genau, ich kann es also auch skalieren, verformen, wie das hier, also alle Transformationen. Mit Motion kann ich es in Bewegung setzen, mit Color kann ich die Farbe verändern. Und Sie müssen natürlich auch sagen, wie lange das Ganze dauert und einen Zeitpunkt, zu dem es zum Beispiel endet. Das ist jetzt eine relativ, sagen wir, komplexe Syntax in sich. Am besten versteht man es vielleicht an dem Beispiel. Und leider habe ich dann auch gleich wieder die Enttäuschung für Sie parat, dass dieses Beispiel auch wieder eins ist, das mit Firefox nicht direkt funktioniert. Weil gerade die Animationstext, die wir jetzt hatten, eben in Firefox nicht implementiert sind. Mit allen standardkonformen SVG-Viewern ist es so und wahrscheinlich wird es über kurz oder lang in Firefox natürlich auch gehen. Also Sie haben in dem Fall eine Uhr, die da gezeichnet werden. Sie haben den Kreis, da hinten ist sie angedeutet, das ist der Kreis hier. Da werden die 1, 2, 3 bis 12, ne, da werden die Ziffern gesetzt, ist nicht so besonders spannend. Interessant sind die Zeiger der Uhr natürlich. Und da nehmen wir uns jetzt auch nur einen vor, nämlich den Stundenzeiger. Und das ist natürlich eine Linie, der man zunächst mal einfach sagt, wo fängt sie an, wo hört sie auf. Und das Interessante daran ist Animate Transform. Sie sagen nämlich eine Rotationstransformation, die 43.200 Sekunden dauern soll und von 0 bis 360 geht. Das heißt, in 43.200 Sekunden, das hoffentlich eine Stunde ist, sollen Sie genau den Wert von 0 bis 360, also das sind die Grade der Rotation, einmal durchlaufen haben. Das heißt, die dreht sich sozusagen, diese Linie dreht sich mit diesem Rotationsattribut genau so, dass sie eben in 12 Stunden wieder da oben ist. Der Minutenzeiger ist der halt in entsprechend langsamer geht, der in 3600 Sekunden einmal rum ist, und der Sekundenzeiger, den versteht man es vielleicht am deutlichsten, das ist einer, der in 60 Sekunden eben die 360 Grad durchlaufen soll. Das ist eigentlich erstaunlich einfach, wenn man sich die Skizze so anschaut, sozusagen den Text anschaut, und zumindest mit Safari funktioniert die Uhr auch ohne weiteres, genau. Sie sehen also jetzt den roten Zeiger, den Sekundenzeiger, der eben wirklich in einer Minute rumläuft, und diese Animation, die da passiert, ist eben ausschließlich über das Rotationsattribut sozusagen in SVG gemacht. Also eigentlich ganz elegant und schön. Was man sich noch fragen kann, ist, wie die Uhr das schafft, dass sie die richtige Uhrzeit anzeigt. Ja? Das ist allerdings ein Trick. Und zwar müssen Sie da eine Skriptsprache benutzen. Also in dem Fall ist JavaScript eingebettet, mit dem einfach die Uhrzeit abgefragt wird. Und die wird sozusagen einmal darauf gestellt. Das ist ja der Plugin hier. View Source. Mag er nicht anzeigen. Also ist jetzt vielleicht auch, geht ein bisschen zu weit. Aber im Prinzip ist dann ein JavaScript-Text da, der Ihnen das, machen wir es mal hier noch, der Ihnen einfach die Uhrzeit gibt. Clock SVG. Also hier gibt es eine Function, Script Language gleich JavaScript, eine Function Set Time, und die macht im Wesentlichen hier ein New Date an der Stelle. Das ist also der Kernpunkt. Okay. Und wie gesagt, wenn Sie das Ding machen, sind Sie nicht zu enttäuscht, dass Sie nicht mit jedem Browser, insbesondere mit Firefox, nicht glücklich werden. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten zum Schluss. Und ich habe mir das so ausgedacht, dass ich Ihnen wenigstens ein ganz klein wenig noch aus dem SVG raus zeigen will, dass das eben jetzt nicht die einzige Sprache dieser Art ist und dass insbesondere auch Computergrafik nicht bei 2D aufhört. Das kann aber jetzt natürlich nicht tief gehen. Das kann Ihnen bloß sozusagen ein Gefühl geben, was es da so noch alles gibt. Nämlich, ich kann genau das Gleiche eigentlich auch dreidimensional machen. Ja, da habe ich hier die 2D, brauche ich halt noch eine dritte dazu. Also irgendwelche Punktwolken sozusagen im dreidimensionalen Raum darstellen und habe genauso wieder das Rendering. Ich muss allerdings noch an ein paar Sachen mehr denken dabei. Ich muss überlegen, sozusagen, wie schaue ich auf das Objekt drauf? Was ist meine Kameraposition? Ich muss überlegen, was gibt es für eine Perspektive und wie ist das beleuchtet? Und kann davon sozusagen dann eine entsprechende Darstellung ausrechnen im Rendering, was dann auch eine 2D-Darstellung natürlich in der Regel ist. Das heißt, ich habe irgendwo eine Zeichenfläche, auf der dann eine zweidimensionale Darstellung meines dreidimensionalen Objekts gezeichnet wird. Wenn Sie sich da ein bisschen einarbeiten wollen, gibt es Sprachen, die so ähnlich wie das SVG funktionieren. Ein Beispiel, auch ein internationaler Standard, ist diese VRML oder VRML auch ausgesprochen, diese Virtual Reality Modeling Language, die dummerweise noch keine HTML-artige Syntax hat, so wie sie meistens eingesetzt wird. Die hat ein bisschen eine andere Syntax. Es gibt aber eine neue Variante davon, das X3D, das auch sozusagen von der Syntax her wirklich versucht, das nachzubilden, wie wir es bei HTML haben. Dateiextension ist VRL. Und das wäre jetzt ein Beispiel für eine VRML-Datei. Das heißt, Sie haben eigentlich so ähnlich, wie wir vorher gesagt haben, es gibt Rechtecke, haben Sie dort jetzt natürlich die entsprechenden dreidimensionalen Objekte. Das heißt, Sie haben hier eine Box und sagen, die ist 2x2x2 Einheiten groß. Was die Einheiten sind, wird separat festgelegt. Da gibt es sozusagen ein Lineal dazu. Und was Sie der Box noch sagen müssen, ist, wie sie ausschaut. Appearance. Und das Einfachste, was Sie sagen können, das ist ein Material, das eine bestimmte Farbe hat. Und in dem Fall wird das in RGB angegeben, rot, grün, blau. Das heißt, das ist in dem Fall einfach eine rote Box. Das ist dieses Box0.WRL. Und wenn wir jetzt diese Datei Box0.WRL in Safari zum Beispiel aufmacht, dann sehen Sie, dass jetzt hier was Eigenartiges passiert. Es ist nämlich schon wieder ein Plugin da, so ähnlich wie bei dem SVG-Viewer. In dem Fall braucht man wirklich ein Plugin, das können die klassischen Browser nicht. Und Sie haben jetzt diese Box als dreidimensionales Objekt, wobei ich eben gesagt habe, man muss noch mehr wissen darüber, nämlich wie schaue ich auf das Objekt drauf. Und darum gibt mir der Viewer die Möglichkeit hier, über Mausbefehle und Sie sehen auch über verschiedenste Knöpfe, die Ansicht sozusagen zu verändern, also auf das Ding mich zuzubewegen, davon weg zu, in dem Fall habe ich jetzt einen Study-Modus eingestellt, im Walk-Modus könnte ich jetzt, also sozusagen auch um das Ding rumlaufen und habe die Möglichkeit sozusagen meine Kameraposition festzulegen und es wird aus meiner Perspektive jeweils ausgerechnet, wie dieses Objekt sich darstellen soll. Und Sie sehen, dass das Grundprinzip also eigentlich hundertprozentig genauso funktioniert, dass aber die Syntax im ersten Moment ein bisschen fremd wirkt. Aber letztlich ist es auch nichts anderes, es ist Vektorgrafik, wir haben ein Koordinatensystem, wir haben die Primitiven der Grafik eben an einer bestimmten Position und das Ganze halt einfach in der Datei hingeschrieben. Solche Elemente, wie wir vorher hatten, dass wir Gruppen bilden von einzelnen grafischen Elementen, können Sie da ganz genauso machen. Sie haben eine Gruppe, die in dem Fall 3 Kinder hat und das sind also ein Gruppknoten, hier Children und da stehen die einzelnen Elemente drin und dass die da drin sind, das ist hier eine Box und hier eine Sphere und damit es 3 sind, muss man die rechte Spalte auch noch anzeigen. Na, die jetzt dummerweise bloß schrittweise angezeigt. Da ist also nochmal eine Box. Das heißt, Sie haben zwei Kugeln und eine, nee, zwei Würfel und eine Kugel in der Mitte, die zu einer Gruppe zusammengesetzt werden Und Sie sehen auch, das, was wir vorher hatten, Translation. Translate war das Element in SVG, dass ich was sozusagen ein Stückchen weit verschiebe. Auch das gibt es hier und geht natürlich dann mit 3 Koordinaten. Und ich kann jetzt dieses Beispiel natürlich auch wieder anschauen. Jetzt müssen wir wieder in Wärmel rennen. Hier. Das wäre jetzt diese Szene. Ja, meine 2 Kisten sozusagen, die waren auch in verschiedenen Farben und die Kugel. Und das Translate habe ich eben dafür gebraucht, dass die nicht sozusagen alle an der gleichen Stelle sind, sondern, da ist übrigens ein Rendering-Fehler gewesen, dass die nicht alle an der gleichen Stelle sind, sondern dass sie nebeneinander geschoben werden. Also alle diese Elemente gruppieren, verschieben, funktionieren für dreidimensionale Objekte ganz genauso. Was nicht ganz genauso geht und ich jetzt auch nicht im Detail erklären will, eine Minute vorm Schluss, ist, dass Sie solche Dinge auch animieren können. Sie erinnern sich an die Uhr, wo der Zeiger einfach bloß im Kreis gelaufen ist. Sowas passiert hier im Prinzip auch. Hier haben Sie auch so eine Interpolation. Man sieht hier irgendwo so die Zahl Pi, weil das in Bogenkoordinaten ist. Das heißt, das ist eine Drehung auch, die da beschrieben wird. Dann schauen wir, ob die das noch macht, die Box. Genau. Jetzt passieren also 2 Dinge gleichzeitig. Das eine ist, ich kann meine Sichtposition verändern, kann dann so mehr oder minder von oben drauf schauen oder direkt von vorne. Aber der Würfel dreht sich selbstständig sozusagen aufgrund der Animation, genauso wie sich vorher der Kreiszeiger gedreht hat. Da sieht man, dass die Sprachkonstrukte, die für die Animation benutzt werden, jetzt ein kleines bisschen anders sind. Aber trotzdem, denke ich, gibt es zumindest so ein ganz groben Eindruck, dass einfach mit dem Prinzip Vektorgrafik, also mit dem Text Geometrie zu beschreiben, dass damit auch dreidimensionale Grafiken ohne weiteres zu realisieren sind. Was das übrigens auch heißt, ist, dass alles das, was man so in linearer Algebra mal in der Schule gelernt hat und dann auch hier nochmal in der Vorlesung lernen muss, dass das natürlich guten Sinn macht, weil Sie haben überall 2 und 3 Koordinaten und wollen irgendwas drehen, das heißt, Sie arbeiten eigentlich mit Vektoren, Transformationen von Vektoren und müssen, wenn Sie sowas machen wollen, eigentlich den mathematischen Hintergrund dafür auch ganz gut verstehen. Ja, für heute soll es das sein. Wie gesagt, das ganze Thema Mediendokument ist damit auch abgeschlossen. Was jetzt noch kommt, ist eben dieses XML-Format im Detail anzuschauen. Das wird auch noch wirklich für die Klausur noch relevant sein. Und dann erzähle ich noch ein bisschen was zu Skriptsprachen ganz am Schluss. Sie sehen, dass im neuen ja, wird es vom Stoff her in der Vorlesung wirklich nicht mehr viel Neues geben. Es war aber dafür in dem Jahr eine ganze Menge. Und danke schön, dass Sie mir da gefolgt sind und ein gutes neues Jahr und schöne Feiertage.